Heute ist ein guter Tag. Ein Tag der Gnade. Warum ist heute ein guter Tag? Weil wir zusammen sein dürfen. Ich freue mich, dass ich ein weiteres Mal bei euch predigen darf. Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl bei euch. Ich fühle mich in einer Familie, fühle mich daheim da. Es sind doch jetzt schon ein paar Mal, wo ich hier durfte, das Wort Gottes weitergeben. Und ich habe mich richtig gefreut am heutigen Morgen, dass ich die Effigenschein besuchen durfte, dass ich den Gottesdienst feiern miteinander. Und am heutigen Tag ist es so, dass ganz viele Menschen, Männer, Frauen, Kinder zusammenkommen und das feiern, dass heute ein guter Tag ist, so wie jeder andere Tag auch, weil Jesus Christus weiterhin bei uns ist. Dass wenn wir miteinander erfahren, dass Gott uns nicht vergessen hat mit dem Thema von der Gnade. Gnade, Tag von der Tag, Tag von der Gnade, ein Freudentag ist das Thema. Und ich habe euch da auch ein Geschenk mitgebracht. Es ist zwar noch nicht Weihnachten, es geht ja noch ein paar Monate. Trotzdem habe ich ein Geschenk mitgebracht und meine Frage ist, hat das jemand von euch verdient, das Geschenk? Was denkt ihr? Gibt es da unter euch jemanden, der sagt, mal, das Geschenk, das der Raphael hat gebracht, das habe ich verdient? Fabien, wer ist Fabien? Du hast es verdient, meinst du es? Aber hast du es verdient, was denkst du? Wüsst ihr nicht für was, genau. Da habe ich aber auch gedacht, dass ihr das nicht verdient habt, genau. Aber wisst ihr was? Ich gebe es mal dem Samuel. Ist das gut? Sind ihr einverstanden? Ich gebe das Geschenk dem Samuel. Er hat es auch nicht verdient, aber ich gebe es ihm.
Hey, merci vielmal.
Du hast das Geschenk mal bei dir aufbewahren. Wir werden das Geschenk noch näher betrachten, während der Predigt, wo es um eine Geschichte geht, in 2. Könige, Kapitel 7, tun bitte eure Bibel auf. Die, ich glaube, ihr habt ja so praktisch überall die Bibel verteilt. Es ist eine Geschichte, die ich, würde meinen, nicht so viel kennt. Also in meiner Zeit von der Sonntagsschule haben wir sie nie durchgenommen. Vielleicht hast du die Geschichte, ist dir auch nicht so geläufig. Es ist in der Zeit vom König vom Prophet Elisa. 2. König, Kapitel 7, Vers 1. Und wir steigen mitten in die Geschichte ein, mit einem wichtigen Wort vom Prophet. 2. König, Kapitel 7, Vers 1. Da sprach Elisa, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird im Tor von Samaria ein Maß Feinmehl, einen Schekel gelten und 2 Maß Gersten, einen Schekel. Wenn euch jetzt das nicht so geläufig ist, die Währung, mit diesen Worten sagt er einfach, morgen um die gleiche Zeit sind Lebensmittel wieder billig. Gibt es wieder Lebensmittel in Hülle und Fülle. Weil was ist passiert? Die Aramäer haben die Stadt Samaria im Norden Israels umzingelt, sie haben sie angegriffen und werden wochenlang belagert. Und das war so die Strategie in dieser Zeit. Da ist der Feind gekommen, hat die Stadt umzingelt und hat einfach gewartet, bis die Leute verhungert sind, bis die Soldaten geschwächt sind, bis sie einen Ausfall machen und dann hat man es abgemetzelt. Das war eine gängige Strategie und das ist auch da passiert, im Nordreich. Ihr wisst ja, es hat 2 Reiche gegeben, das Nordreich Israel und das Südreich Judäa. Die Hauptstadt von Judäa war Jerusalem, vom Nordreich war es Samaria. Und das ist eben hier in dieser Stadt. Einfach vom Kontext, dass wir das ein bisschen wissen, was da passiert ist. Und auch wichtig zu wissen, im Nordreich, in Israel, sind die Könige, die haben meistens nicht nach dem Wort Gottes gelebt. Fast alle Könige im Nordreich haben nicht das gemacht, was Gott in seinem Wort hat vorgeschrieben. Im Südreich auch nicht immer, aber immerhin ein bisschen mehr. Also die Könige von Judäa, von Jerusalem, die sind noch ein bisschen gottesfürchtiger gewesen. Aber im Nordreich überhaupt nicht. Und es ist das eingetroffen, was Gott schon Mose hat angekündigt. Er hat gesagt, wenn ihr nicht auf mich hört, wenn ihr mein Wort nicht ernst nehmt, dann werden die Feinde kommen und sie werden euch vernichten. Wenn ihr aber auf mein Wort hört, dann segne ich euch, dann wird ein Segen kommen, dann werdet ihr ein gutes Leben haben. Das hat er schon beim Mose angekündigt. 5. Mose 28, 53. Im ganzen Kapitel könnt ihr das lesen, der Segen, Ankündigung vom Segen, aber auch Ankündigung von einem Fluch oder von, dass es eben nicht gut rauskommt, wenn man das Wort Gottes nicht ernst nimmt. Und ganz schlimm, 28, Vers 53 steht, also wenn ihr nicht auf mich hört, dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. In der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. Ganz eine furchtbare Ankündigung. Also du, ihr werdet so gerne euer eigenes Kind essen, wenn die Feinde kommen und euch werden es bedrängen. Und genau das ist eingetroffen, wenn wir schauen im 2. Könige Kapitel 6, vom Vers 24, dort ist die Belagerung von Samarien. Und das war so schlimm, dass diese Frau beschlossen hat, zusammen mit ihrer Nachbarin ihren eigenen Sohn zu essen. Und alle hatten Hunger, die Preise für die Essmittel waren wahnsinnig hoch. Wir konnten einfach ins Migros können und da Brot einkaufen. Ein Eselkopf hatte horrende Preise. Auch die Taubenmist, Eselkopf 80 Silberling, und ein Viertel Kilo Taubenmist 5 Silberling. Also das waren extrem hohe Preise gewesen. Und der König geht spazieren auf der Stadtmauer und da kommt eine Frau zu ihm und sagt eben, reklamiert und sagt, König, hilf mir. Und er sagt, ich kann nichts essen. Wenn ich nichts essen habe, wie soll ich dir helfen? Aber die Frau, die nicht zu essen wollte, sondern eben, sie hat erzählt, dass sie mit ihrer Nachbarin hat abgemacht hatte, heute ihren Sohn zu essen und morgen der Sohn der Nachbarin. Aber wo sie ihren Sohn gegessen hatten, am nächsten Tag hat die Nachbarin den eigenen Sohn versteckt und hat ihn nicht rausgegeben. Und sie kommt mit dieser Anschuldigung vor den König und der König weiß nicht, was machen. Ich weiß nicht, wie würdet ihr reagieren. Furchtbare Zeiten mit furchtbaren Sachen, Ungerechtigkeit, weil die Frau, die hat ja nicht Hilfe wollen, sie hat wollen Gerechtigkeit. Sie hat Gerechtigkeit gesucht beim König für eine Situation, wo furchtbar ist. Der König hat nicht gewusst, wie reagieren. Der König hat nicht gewusst, was. Er hat seine Kleider zerrissen. Er ist an den Tiefpunkt gekommen, wo er als Leiter der Nation, als König, nicht mehr weiter gewusst hat. Und das ist für eine Nation, also wenn die Leitung, der Präsident oder der König nicht mehr weiter weiss, dann ist das für das Volk eine hoffnungslose Situation. Und das ist passiert. Also der Feind, aussummen, Hungersnot, Ungerechtigkeiten im Volk selber, wo du nicht mehr weißt, was soll ich jetzt da machen, was soll ich entscheiden, bei dem Leid, was passiert in der Welt, in meinem Volk. Er hat seine Kleider zerrissen und jetzt hat er aber einen Schuldigen gebraucht. Und das Einzige, was mir gefallen ist, gesagt, jetzt muss einer herheben und das ist der Prophet Elisa. Wir wissen zwar nicht, warum dieser Prophet Elisa die Schuld gibt, aber er hat gesagt, jetzt muss einfach einer her und ist ja egal, weil wir sterben sowieso, jetzt hauen wir dem Propheten den Kopf an. Und er hat gesagt, geht Elisa suchen und wir töten ihn. Weil wir einfach einen Schuldigen brauchen. Sie sind dann gegangen, haben ihn gesucht, aber der Elisa hat von Gott das Wort bekommen, hat schon gemerkt, dass der König kommt mit seinen Dienern. Und dann kommt eben der Vers, wo der König kommt, sagt er ihm, schau, morgen um die gleiche Zeit wird das Leid ein Ende haben. Und das Essen, es wird wieder genug Essen für alle haben. Die Preise werden wieder fallen und Gott wird seine Gnade mit euch zeigen. Ein Offizier, der neben dem König war, hat gesagt, das ist unmöglich. Im Vers 2, da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach, siehe selbst, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, siehe, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht davon essen. Offizier hat es nicht geglaubt und der Elisa sagt, du wirst es sehen, wirst aber nicht davon profitieren. Wir kommen dann am Schluss nochmal auf den zu sprechen. Einfach im Hinterkopf, dass man den auch noch, dass uns der auch noch bewusst ist. Wo ich über das nachgedacht habe, jetzt kommt das Gnadewort von Gott. Ist das richtig? Ist das richtig, dass das Volk, dass der König das Gnadewort überkommt? Was denkt ihr? Hat sich der König irgendeiner Schuld bewusst oder hat er irgendetwas Gutes gemacht? Haben sie zu Gott umgekehrt oder irgendetwas in dieser Richtung? Nein, im Gegenteil, er hätte ja noch den Prophet von Gott umbringen wollen. Und trotzdem zeigt Gott Gnade. Das zeigt uns, dass Gnade von Gott unverdient ist. Für die Menschen. Wenn Gott uns Menschen seine Gnade zeigt, ist das nicht, weil wir das verdient haben, nicht, weil du oder ich so wahnsinnig gut sind, nein, sondern weil die Liebe von Gott so gross ist, dass er uns das Geschenk von der Gnade gibt, weil seine Liebe so gross ist. Und weil du in seinen Augen wertvoll bist und das verdienst. Ich habe mit einem Kollegen ein Gespräch gehabt. Einer, den ich kennengelernt habe, nachdem ich von Peru zurückgekommen bin, haben wir uns getroffen und sind ins Gespräch gekommen. Und ich habe gemerkt, in seinem Leben ist viel nicht gut gegangen. In der letzten Zeit haben wir gesagt, ich habe mich getrennt von meiner Frau, wie in einem Ehestreit. Es geht ums Geld und ich kann nicht schlafen. Furchtbare Sachen. Und ich habe ihm erzählt von Gott und dass Gott ihn gern hat und dass es eine Möglichkeit gibt, zum Umkehren und dass er sein Vertrauen soll auf Gott setzen. Und es ist etwas gegangen in seinem Herz und er hat gesagt, ja, ich brauche Gott und hat sich entschieden. Dann hat er aber gesagt, ist es überhaupt möglich, dass ein Mensch wie ich von Gott, dass Gott mich annimmt, weil ich habe so viele Sachen gemacht in meinem Leben, hat mir Sachen erzählt, die er gemacht hat, wo er andere Ehen auch zerstört hat und wo jetzt halt die Konsequenz auf ihn ist zurückgekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, genau das, die Wahrheit. Gnade von Gott ist nicht abhängig von dem, was du gemacht hast oder wer du bist, sondern Gnade von Gott ist einfach da, weil sie ist unverdient. Und du darfst das annehmen. Du darfst das annehmen, weil Gott dich gern hat. Das ist eine extreme Erleichterung und ein Riesengeschenk. Ein Riesengeschenk, dass wir nicht etwas leisten müssen, dass du nicht etwas leisten musst. Und Jesus Christus hat gesagt, ich bin gekommen, nicht für die Gesunden, sondern ich bin gekommen für die Sünder. Ich bin gekommen für die, die mich brauchen. Mit seiner Gnade. Eben weil es unverdient ist, nicht weil wir etwas leisten müssen. Und das ist ein Riesengeschenk. Also, Gnade von Gott ist unverdient. Erster Punkt. Dann geht es weiter in der Geschichte und jetzt kommt da, nimmt es eine Wende in die Geschichte, ganz interessant und von dort hat mich das wahnsinnig fasziniert. Jetzt kommen genau eben so unscheinbare Personen ins Spiel. Vier unscheinbare Personen, die am Rand gelebt haben von der Gesellschaft, weil sie eine Krankheit hatten. Sie waren aussätzig und ich wüsste in dieser Zeit, die aussätzig waren, die haben nicht dürfen in der Gesellschaft leben, weil die haben sich angesteckt, von denen haben Angst gehabt. Die haben sowieso müssen, irgendwo sind die an der Stadtmauer oder irgendwo abgeschottet, haben die gelebt. Und wir lesen von denen, dann ist es natürlich besonders dreckig gegangen, die haben nicht nur Hunger gehabt in dieser Stadt Samaria, sondern die sind auch noch krank gewesen, todkrank. Und die vier haben jetzt aber einen Beschluss gezogen und haben gesagt, also die Situation ist so auswegslos, was sollen wir jetzt machen? Es bleibt uns zwei Möglichkeiten. Wir bleiben in der Stadt und sterben an Hunger. Oder die andere Möglichkeit, vielleicht die bessere. Wir gehen raus, wir gehen über zu den Aramäer. Wenn wir Glück haben, lassen sie uns leben und wir können fliehen oder sie geben uns etwas zu essen. Wenn wir Pech haben, dann töten sie uns. Aber was macht das auch für einen Unterschied? Und sie treffen wirklich den Entscheid und sagen, wir gehen raus, sind in der Dämmerung, in der Nacht sind sie rausgegangen, aus der Stadtmauer raus, aus der Stadt, empfinden entgegen. Und jetzt stellt euch vor, die vier unscheinbaren Personen eingewickelt in ihren alten Kleider, in ihren Säcken, die sie um sich herum hatten, kaputte Kleider, weil sie sicher arm gewesen sind. Und gehen dem Lager der Armeer entgegen. Und jeder Moment ist ein Angst, dass da einer aus dem Busch kommt und ihnen dem Messer den Kopf abschlägt oder einen Pfeil sie durchbohrt. Und ängstlich laufen sie dort aufs Lager zu. Aber es passiert nichts. Sie hören auch nichts. Etwas passiert, was sie nicht bemerkt haben. Eine Frage, Samuel, du hast das Geschenk. Mhm. Hast du eine Ahnung, was da drin ist in dem Geschenk? Nein. Kannst du mal schauen? Oder hast du irgendeine Vermutung?
Nein, keine Vermutung, aber ich lasse glaube ich, auch für den Moment so. Es ist
aha, okay. Aber du weißt nicht, du siehst, es ist ein Geschenk, aber du weißt nicht, was drin ist.
Keine Ahnung.
Genau. Genau so ist es mit der Gnade von Gott. Vielfach ist eine unbekannte Gnade. Die vier Männer sind aufs Lager der Aramäer zugegangen und wo sie zu der Zelt kommen, ist niemand mehr drin. Der Find ist nicht mehr rum. Was ist passiert? Wir lesen im Text, dass Gott hat ein Heer geschickt, ein unbekanntes Heer oder etwas Übernatürliches, dass die Aramäer haben Soldaten und Ross gehört und sind geflohen, sind aus dem Lager raus und sind so weit geflohen, bis sogar aus dem Land raus müssen. Bis über den Jordan, über 40 Kilometer. Weil am Schluss der Geschichte lesen wir, dass nachher die Israeliter haben sie verfolgt, bis über den Fluss über. Also Gott hat den Find vertrieben, nicht nur aus dem Lager, sondern aus dem Land raus hat er den Find vertrieben. Aber die vier Männer haben das nicht bemerkt. Niemand hat es bemerkt, auch in der Stadt drin. Der König hat es nicht bemerkt. Niemand in der Stadt hat bemerkt, dass Gott gewirkt hat und dass Gott den Find vertrieben hat. Und so ist es mit der Gnade von Gott. Oftmals passiert es im Unbekannten. Und ich bin überzeugt, dass Gott in deinem Leben schon ganz, ganz oft gewirkt hat, ohne dass es du überhaupt gemerkt hast. Viele Leute sagen, ja, wo ist denn Gott und gibt es den überhaupt? Sie haben nicht gemerkt, dass Gott sagt, ich habe dich gekannt. Seit du im Bauch bist, von deiner Mutter habe ich dich gekannt, sagt Gott. Und er sagt, seit du klein bist, habe ich dich geliebt und habe dich begleitet, sagt er auch zum Volk Israel. Und das zählt auch für uns. Er sagt, seit Israel ein kleiner Bub war, habe ich ihn begleitet und habe ich ihn geliebt. Heißt es im Hoseas. Und so ist es in deinem Leben. Gott hat dich begleitet. Gott hat dich beschützt. Gott hat seine Gnade dir schon ganz, ganz oft gezeigt, ohne dass du dir eigentlich so richtig bewusst bist. Wie viel Gutes hast du schon erlebt in deinem Leben? Wie viel Bewahrung? Wie viel Segen hast du schon überkommen in deinem Leben? Wir fokussieren oft auf das, was nicht gut läuft. Das, was negativ ist. Aber wie viel Gutes hat Gott in deinem Leben schon gezeigt? Wie oft hat er seine Gnade schon wirken? Aber es passiert im Unbekannten. Ich habe dazu hier eine Geschichte von einem Kollegen, der mit mir Bibelschule gemacht hat. Ich habe meine Bibelschule in Peru gemacht, in Südamerika. Und mein bester Freund während dieser Zeit, der ist vom Bergland gekommen, von Huancayo. Huancayo ist eine Stadt in den Anden von Peru. Provinz, nicht Hauptstadt. Und er ist eigentlich ärmlich aufgewachsen. Er ist in eine nationale Schule gegangen, nicht in eine Privatschule. In Peru ist es so, die Geld haben, reich, kleiner Prozentteil, die können in eine Privatschule gehen. Dort hast du gute Ausbildung, gute Lehre, dort bist du beschützt, dort hat es Polizisten am Eingang, die schauen, dass nichts passiert ihnen. Er ist nicht in so eine Schule gegangen. Er ist in eine nationale Schule gegangen. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, da im Liechtenstein, wie das ist, eine nationale Schule, eine öffentliche Schule in Peru. Dort gehst du her und die Schüler sind bewaffnet mit Messer. Heutzutage sogar manchmal mit Revolver. Und wenn du willst in die Schule gehen, dann die stark sind, die älteren Schüler, die in der Gruppe etwas zu sagen haben, nehmen den schwachen Geld weg, das Essen weg, Pausenbrote weg, du hast keine Chance. Und er ist in die Schule gegangen, aber irgendwie, wenn er ist reingegangen, haben die starken Schüler haben ihn in Ruhe gelassen. Und ihm ist das nicht weiter aufgefallen. Aber mit seinem Bruder hat er nicht so einen guten Kontakt gehabt. Sie haben sich irgendwie nicht verstanden. Erst viele Jahre später, wo er seinen Bruder fragt, warum bist du mehr in der Schule, während unserer Schulzeit bist du mir immer aus dem Weg gegangen, warum haben wir keine gute Beziehung gehabt. Und dann erzählt der Bruder, schau, du bist schwach gewesen in der Schule, du, körperlich, du bist immer allein gewesen. Ich war stärker, ich hatte meine Gruppe. Du weißt nicht, wie viele Mal ich gegen Stärkere kämpfen musste, dass dich in Ruhe lässt. Du weißt nicht, wie viele Mal ich ein blaues Auge hatte, weil ich andere herausfordern musste und sagen, lass ihn in Ruhe. Und musste den Stark markieren. Aber ich habe mich, darum hatte ich ein Problem mit dir, dass ich immer für dich schauen oder dich verteidigen und mich mit anderen anlegen. Und darum haben sie irgendwie nicht so gute Beziehung gemacht. Er hat das nicht gemerkt. Er hat gerne gemerkt, dass sein Bruder tagtäglich sich mit anderen müssen anlegen und müssen kämpfen, dass der Bruder in Ruhe lässt. Und genau so ist es doch mit Gott, Jesus Christus. Er hat sich selber nicht geschont, dass du verschont bleibst. Er hat sich hergegeben, hat gelitten. Sein Körper ist kaputt gemacht worden. Und das ist aber im Unbekannten passiert. Auch der Sieg, den er errungen hat, am Kreuz, die Jünger haben es nicht gemerkt. Sie sind dort gestanden, sie haben zugeschaut, sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie sind nachher heimgegangen, verängstigt, sie haben nicht gemerkt, dass Jesus Christus den Sieg hat errungen in ihrem Leben. Ein geistlicher Sieg über den Teufel, über die Sünde. Das ist im Verborgenen ist das passiert. Erst später, wo Gott, der Heilige Geist, kommt und ihnen das zeigt, ist ihnen das so richtig bewusst worden. Darum, die Gnade von Gott ist vielfach im Unbekannten, im geistlichen Bereich. Aber sie ist da. Und wir dürfen auch das kennenlernen. Und Gott möchte, dass wir das verstehen. Aber dass wir die unbekannte Gnade können verstehen, müssen wir das erleben, müssen wir Gott kennenlernen, müssen wir die Beziehung zu ihm haben. Und auch der Heilige Geist kennenlernen, dass er in uns hineinwohnt. Und dann wird auch die unbekannte Gnade kann uns bewusst werden. Wenn du das noch nicht kennst, wenn du das bis jetzt noch nicht erfahren hast in deinem Leben, sagst du, ich habe das noch gerne, ich kenne das noch gerne, dann lade ich dich ein, such Gott, such den Heiligen Geist und such die Gnade bei Gott. Gut, und dann geht es weiter, kommen wir zum dritten Punkt, die unverschwiegbare Gnade. Sag mal, freust du dich überhaupt, dass das...
Aha.
Oft ist doch das so, wenn du ein Geschenk hast bekommen oder etwas Gutes erlebt hast, dann kann man doch fast nicht still sein. Dann will man das teilen mit den anderen Menschen. Und mit der Gnade von Gott soll es nicht anders sein. Jetzt, die Geschichte geht weiter. Jetzt kommen die vier Aussätzigen kommen in das Lager rein und es ist niemand mehr da. Und was jetzt passiert, ist einfach so menschlich, so natürlich. Jetzt gehen die her und finden Essen. Das ist natürlich klar. Zuerst mal sind sie ausgehungert und sind hergehockt und haben angefangen essen. Und sich die Bauch vollgeschlagen. Dann sind sie gegangen ins Zelt und haben Kleider gefunden. Sie haben Gold gefunden. Sie haben Silber gefunden. Was haben sie gemacht mit dem? Was denkt ihr? Sie haben die Kleider genommen, sie haben das Gold genommen und haben es in eine Höhle gebracht und versteckt. Dann sind sie wieder zurückgegangen ins nächste Zelt, haben Kleider genommen, haben das Geld genommen und sind wieder in die Höhle gegangen und haben es versteckt. Plötzlich ist einem aufgefallen. Einer von den Aussätzigen hat etwas gemerkt und plötzlich sagt er, hey, Moment. Das, was wir hier machen, ist nicht richtig. In der Stadt sind die Leute am Verhungern. Und wir kümmern uns nur um unsere Kleider oder das, was wir gefunden haben. Heute ist ein Tag von einer guten Botschaft. Und wenn wir auch nur noch eine Nacht schweigen, wenn wir bis zum Morgen schweigen und nichts sagen, machen wir uns schuldig vor Gott. So, komm, wir gehen in die Stadt und erzählen den Leuten, dass der Feind nicht mehr da ist, dass es zu essen gibt und dass das Lager leer ist. So ist es mit der Gnade von Gott. Sie ist unverschwiegbar. Und der das erfahren hat, der muss sagen, hey, ich kann das nicht für mich behalten. Ich muss das allen anderen erzählen, weil die sind am Leiden, die sind verloren. Denen geht es schlecht, denen geht es dreckig und da gibt es eine gute Botschaft. Und wisst ihr, was auf Griechisch gute Botschaft heisst? Evangelium. Das Evangelium ist die gute Botschaft. Und der das Evangelium kennt, der das Evangelium erfahren hat, der kann nicht schweigen. Wenn du das Evangelium erfahren hast, dann kannst du nicht schweigen. Dann musst du das weitergeben. Weil da gibt es ganz, ganz viele Leute, die verloren sind, die es dreckig gehen, die in der Stadt gefangen sind, die noch nicht bemerkt haben, dass es Freiheit gibt, dass der Feind geschlagen ist und dass die Gnade von Gott eine Wirklichkeit ist. Aber wie viel auch wir, die das Evangelium erfahren haben, wie viel gleichen wir diesen vier Aussetzungen? Wir kümmern uns um unsere Kleider. Wir kümmern uns um unser Geld. Wir gehen arbeiten. Und das, was uns interessiert, ist, dass wir das, was wir erreicht haben, mitnehmen und in unsere Höhle bringen. Dreifissen. Auf die Bank. Es ist uns wichtig, das Materielle. Der Reichtum. Und wir gehen wieder am nächsten Tag arbeiten. Kümmern uns wieder um das Materielle. Wir nehmen es wieder mit, bringen es wieder in die Höhle, verstecken es und teilen es nicht. Der Aussätzige hat gesagt, wir machen uns schuldig. Und das ist effektiv so. Wenn du die Gnade nicht weitergibst, machst du dich schuldig. Wenn du die Gnade erfahren hast von Gott und sie für dich behaltest und dich nur interessierst für dein Haus, für deine Familie, für dein Geld und rundherum die Leute gehen verloren, dann mach ich mich und du dich schuldig. Der Aussetzung hat es richtig sein. Und darum sind sie in die Stadt gegangen. Darum sind sie in die Stadt gegangen und haben den Leuten gesagt, hey, der Feind ist nicht mehr da. Der Feind ist geschlagen. Ihr könnt rauskommen. Es gibt zu essen. Wir sind frei. Der König hat es nicht so richtig glauben. Der König hat gesagt, nein, das ist eine Taktik vom Feind. Wenn wir jetzt rausgehen, und dann kommen sie, die haben sich irgendwo versteckt und greifen uns an. Zum Glück hat es einer von den Soldaten, von den Dienern, vom König hat gesagt, schick doch Speer. Schick Speer raus, geh schauen. Die sollen schauen und sollen sich ein Bild machen und dann können sie zurück und uns Bericht geben. Die sind gegangen ins Lager und haben gemerkt, da ist niemand mehr rum. Sie haben sie verfolgt bis an Jordan, bis an die Landesgrenze zu Jordanien. Und haben gesehen, überall sind Sachen rumgelegen, Kriegswaffen und Material, wo die Aramäer haben, auf ihrer Flucht liegen. Und sie sind zurückgekommen und sie haben können gesagt, da ist niemand mehr rum. Wir haben überall bis zum Jordan haben wir die Sachen gefunden. Und dann hat der König den Befehl gegeben, geht Tor auf und geht raus. Jetzt ist es aber so, am Anfang der Geschichte haben wir gesagt, es hat einen Offizier gegeben. Der hat nicht an Gnade geglaubt. Samuel, du hast das Geschenk. Willst du es jetzt mal auftun? Vielleicht interessiert ja die Leute auch, was drin ist. Möchtest du es auftun?
Nein, eigentlich.
Bist du sicher? Also ich schenke dir es. Die Leute werden, wenn du wissen, was drin ist.
Nein, ist okay.
Gut, dann nehme ich es wieder mit heim.
Ja, nimm es mit.
Gnade von Gott kann unerbittlich werden. Und das musste der Offizier, der nicht geglaubt hat. Der nicht geglaubt hat an das Wort vom Propheten Elisa, der gesagt hat, morgen um die gleiche Zeit wird Gott sich gnädig zeigen mit euch. Und er hat gesagt, das glaube ich nicht. Das ist unmöglich. Er sagt sogar wenn Gott Fenster machen würde im Himmel. Es ist nicht möglich. Das gibt es nicht. Und der Elisa sagt ihm, du wirst es sehen, aber du wirst nicht davon profitieren können. Das Volk ist rausgegangen ins Lager und der Offizier ist an der Tür gestanden, am Tor, der hat das Tor aufgetan und die Menschen sind rausgeströmt und das Tor ist durch den Strom der Menschen hat es rausgedrückt und der Offizier ist verdrückt worden und ist gestorben. Er hat gesehen, dass das Volk ist befreit worden, das zu essen bekommen, aber er selber ist an dem gleichen Tag gestorben. Jetzt meine Frage, was hat denn der Offizier gemacht, dass er es verdient hat zum Sterben? Hat er es verdient in euren Augen zum Sterben? Er hat einfach nur gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass das möglich ist. Nach meiner menschlichen Gerechtigkeit, wer es verdient hat zum Sterben, ist zum Beispiel die Frau, die andere hat reingelegt und zuerst der Sohn hat gegessen. Sie haben miteinander den Sohn von dieser Frau gegessen und am nächsten Tag versteckt sie ihren Sohn. Also nach mir, ich würde jetzt zuerst einmal die sterben lassen. Weil das ist für mich eine Frechheit. Also so Leute, die Notsituationen ausnutzen, nicht ehrlich sind und nicht gerecht sind. In meinen Augen hat jetzt so eine Person das eher verdient. Aber das ist in meinen Augen. Gott schaut den Menschen anders an. Wir richten nach unserem Maßstab. Gott richtet nach allen anderen Maßstäben. Und nach dem Maßstab von Gott hat jeder Mensch es verdient. Auch der schlimmste Mensch, auch die Frau, die andere hat reingelegt, auch die hat es verdient, gerettet zu werden. Ich habe das müssen lernen im Gefängnis von Südamerika in Peru, wo ich mit den schlimmsten Verbrechern zu tun hatte. Ich hatte einen guten Lehrer, der war selber auch 12 Jahre im Gefängnis. Und manchmal hatte es Verbrecher, gerade wenn es um Kind ging, Vergewaltigung. Ich habe gesagt, weißt du, warum das da drin ist? Er hat gesagt, ja. Dann habe ich gefragt, warum? Wegen Vergewaltigung. Er ist ein Freund von mir. Ich umarme ihn jedes Mal, wenn ich komme. Er hat gesagt, wie kannst du das machen? Dann sagt er mir, ich schaue ihn an mit den Augen von Gott. Ich schaue ihn so an, wie Gott ihn anschaut. Ich schaue nicht an, wie wir Menschen ihn anschauen. Und Gott schaut auch den so an. Weil wir wissen nicht, was da dahinter ist. Auch der schlimmste Verbrecher schaut Gott mit liebenden Augen an. Manchmal nicht einfach. Aber man kann es lernen. Man kann es lernen, auch du kannst es lernen. Menschen, wo du sagst, die haben es jetzt nicht verdient. Das sind die Schlimmsten, das ist Abscham. Mit dem will ich nie etwas zu tun haben. Aber es geht darum, ihn anzuschauen, wie Gott ihn anschaut. Wie Gott ihn anschaut. Lern Menschen so anzuschauen, wie Gott ihn anschaut. Dass die Gnade, die wir heute darüber reden, hat jeder von uns verdient. Auch der Soldat, auch der Offizier haben es verdient gehabt. Das Problem ist, dass er gestorben ist, er hat nicht an Gnade geglaubt. Und das ist eine grosse Sünde. Wenn du nicht glaubst, dass Gott gnädig ist und dass für Gott möglich ist, dich zu befreien, dir das können anzugeben, das Geschenk zu geben, wenn du das nicht glaubst, dann wird Gnade unerbittlich. Das ist die unerbittliche Gnade. Wenn wir das zurückweisen und sagen, ich brauche das nicht, es ist unmöglich. Ich glaube nicht, dass Gott das wird machen, dass Gott da eine Lösung hat. Ich glaube gerne an Gott. Dann wird Gnade unerbittlich. Und die Folge von dem, sagt die Bibel, ist der Tod. Wenn wir nicht an Gnade, an das Geschenk von Jesus Christus, an seinen Tod glauben, dann werden wir sterben. Dann werden wir keinen Platz haben bei Gott. Und dann werden wir die Gnade nicht sehen. Wir werden zwar vor Gott erscheinen, wir werden es sehen, aber wir werden nicht profitieren können. Weil er gesagt, die noch zu mir gehören, die das nicht angenommen haben, die das nicht verstanden haben, dass ich ihn beschenken wollte und dass ich da sein wollte, die werden von meiner Gegenwart verstoßen werden. Die werden keinen Platz haben. Und das ist etwas Ernstes. Das ist etwas, wo jeder von uns, wir müssen Gedanken machen. Will ich die Gnade, das, was Gott mir anbietet, will ich das annehmen in meinem Leben? Bin ich bereit, das zu akzeptieren, das Geschenk? Und was heisst das? Zu akzeptieren, dass Gott den Feind geschlagen hat, dass Jesus Christus die Sünde am Sieg besiegt, am Kreuz besiegt hat. Das ist passiert. Das ist eine Tatsache. Jetzt ist die Frage, glaubst du daran? Glaubst du daran? Glaubst du an die Gnade, dass das möglich ist? Und bist du bereit, den Segen zu empfangen? Und vor Gott zu kommen und zu sagen, ja, ich habe es zwar nicht verdient, weil Gnade ist nicht verdient. Die Gnade, die kann ich mir vielleicht nicht beweisen, die passiert im Unbekannten. Aber ich glaube daran. Ich möchte nicht sein wie der Offizier, der sagt, das ist nicht möglich bei Gott. Und um das geht es. Und um das geht es. Ich wünsche für dein Leben, dass du das, die Gnade von Gott erfahren kannst. Und viele von euch, bin ich überzeugt, ihr habt das erfahren. Es ist nicht weiter eine unbekannte Gnade, sondern es ist eine Gnade, die tatsächlich im Leben du spürst, dass der Heilige Geist ist Teil von dir. Aber dann geht es darum, dann ist Gnade aber auch nicht unverschwiegbar. Dann geht es darum, die Gnade weiterzugeben. Weil da gibt es ganz viele Leute, die eben, wie gesagt, das noch nicht begriffen haben. Leute um dich herum, die noch in Not sind. Leute, die verloren sind, die noch gefangen sind in der Mauer und die in dieser Ungerechtigkeit leben. Und lernen wir doch, die Gnade nicht zu verschwiegen. Freude daran zu haben. Es ist eine gute Botschaft. Tag der Gnade, ein Freudentag. Und da dürfen wir uns als Christen, wir dürfen uns freuen darüber. Wir dürfen, unsere Aufgabe ist, ein Bild abzugeben, dass sie sagen, hey, warum freuen sich die so fest? Warum sind die so begeistert? Was ist denn da los? Das wünsche ich mir für euch. Das wünsche ich mir für mich, für dich, dass wir diese Begeisterung dürfen den Tag legen von Gnade von Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, es ist manchmal fast unbegreiflich oder das Geschenk, das du für uns gemacht hast, es ist wahnsinnig. Wir können das fast nicht in Worte fassen, was du schon alles gemacht hast. Wir können dir einfach Danke sagen. Wir können das erkennen und sagen, ja, Herr Jesus, du hast dein Leben für mich hergegeben. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast den Feind besiegt und ich bin dir einfach dankbar. Und ich möchte das annehmen. Ich möchte das Geschenk annehmen. Ich möchte das noch mehr verstehen. Ich möchte das noch mehr kennenlernen. Deine Gnade, deine Liebe. Ich möchte noch mehr in dieser Gnade leben. Jeden Tag neu. Hilf uns, Herr Jesus, das können zu verstehen und hilf uns auch, das können weiterzugeben, in dieser Gnade zu leben und das nicht zu verschwiegen. Ich möchte FG Shan segnen in deinem Namen, dass sie eine Begeisterung an den Tag legen, dass die Welt sieht, du bist der Herr. Dass durch die Liebe von ihnen, die sie untereinander haben, die Liebe, die du in sie leistest, dass die Leute dich erkennen und auch die Gnade können begreifen. Herr Jesus, ich möchte das Dorf segnen, ich möchte Schan segnen. Du siehst, wie viele Leute noch verloren sind. Und hab Gnade mit ihnen, hab Mitleid. Red du zu ihnen, komm du zu ihnen und du sagst, ich habe den Feind besiegt und ich möchte euch frei machen. Du wirken, Herr Jesus Christus. Die Ungerechtigkeit und Not ist gross. Wir möchten dich verherrlichen und dich kennenlernen. Danke, Herr Jesus. Amen.